so ein Käse-Schinken-Baguette und einen Kaffee für schmale 5 Euro. Das fand ich aber gut am Bäckerstand in Braunschweig.
6:05 Uhr. Und es hat geschmeckt.
Das war okay. 6:10 Uhr fuhr der Zug auch pünktlich los. Und 6:25 Uhr kam die erste Durchsage, dass ein bisschen viel Betrieb auf dem Gleis ist.
Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Tino Meyer, wir sitzen im Studio. Wir wollten eigentlich ganz, ganz anders aufnehmen und heute unseren Tag planen. Aber dazu gleich mehr. Traurig, Tino. Ich muss es wirklich so sagen. Traurig, Tino, dass du jetzt schon so abgehoben bist. Aus zweierlei Sicht.
Jetzt bin ich gespannt. Hallo erstmal.
Guten Tag. Kein Wort des Grußes an den geschätzten Kollegen Robert Drexler beim Citylauf. Nix, gar nichts. Und dann heute Interview mit Alex Rosipal. Hast du auch gefehlt durch Abwesenheit.
Ich habe gute Begründung. Sowohl für das eine als auch für das andere. Und alles andere würde dich jetzt auch überraschen und enttäuschen. Begründung 1, Citylauf. Sonntag, Vormittag war ich selbst schon im Tunnel. Und das versteht jeder Sportler nur zu gut.
Und danach?
Und danach war der Robert nicht mehr da. Der Robert hat die Maskottchen begrüßt. Er hat die Bambinen.
Florenz war nicht da. Florenz war beim Maskottchenlauf leider nicht da.
Das stimmt, das stimmt. Robert hatte aber viel Spaß mit allen anderen Maskottchen.
Okay.
Und dann hatte ich ihn versucht, ich habe ein Foto auch gemacht, es gibt ein Belegfoto. Und dann habe ich versucht, ihn zu suchen und er war nicht mehr da, als ich ins Ziel kam.
Aber mal ganz ehrlich, dieser Citylauf war da quasi für dich, was Nada Boleslav für Dynamo Dresden ist, nur so ein Einlaufen, so ein Testlauf, oder?
Das ist ein guter Vergleich. Weiß ich nicht, ob Mladá Boleslav dem Citylauf gerecht wird.
Weil ist er da dein Platz in Tschechien?
Der Citylauf oder Mladá Boleslav? Zweite tschechische Liga oder erste?
Nein, erste.
Dann neunter.
Ha, ja. Du hast nicht aufgepasst, oder? Mhm. Tabellen-13.
Siehst du, da bin ich aber nah dran. Der Citylauf wiederum ist, wenn man so will, eher Top 3. Aber aus dem Blickwinkel, das ist nämlich der Auftakt in die Straßenlaufsaison in Deutschland ist. Also sozusagen ganz weit vorne im Jahr. Und auch sonst aber eine schöne Veranstaltung. Es waren dort ein paar namhafte Athleten da. Also jetzt ohne mich. Ich war auch da und ich bin ganz zufrieden. Du brauchst nicht nach der Zeit fragen. Es war ein Einlaufen für London. Das ist sozusagen, abgerechnet wird am 26. April in London. Und da war das jetzt in Dresden ein schöner Aufgalopp.
Wunderbar.
Und zweite Begründung willst du auch haben, oder?
Ja, natürlich. Ich war mit Alex Rosipal heute pünktlich da und du wirst es gleich hören, das kostet in der Mannschaftskasse.
Und bevor ich es höre, habt ihr mich vermisst und bevor ich meine Erklärung liefere, sag mir ein tröstendes Wort, ich habe eine Odyssee hinter mir.
Natürlich haben wir dich vermisst, aber wir haben es dann versucht, professionell auch ohne dich durchzuziehen.
Das ist groß, das macht euch aus. Was ich vermisst habe, ist die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn.
Aber ich habe es dir gestern schon gesagt, wenn du dich auf die Deutsche Bahn verlässt, bist du eigentlich quasi verloren.
Also die Deutsche Bahn und Verspätung, das ist ja ein Roman. Und ich könnte jetzt wirklich noch ein eigenes Kapitel dazu schreiben. Es handelt von Kühen auf den Gleisen, von langsamen Güterzügen, von überfüllten Streckenabschnitten. Und wenn du denkst, du hast alles schon hinter dir auf einer Fahrt von Braunschweig nach Dresden, kommst in Dresden-Neustadt an und musst nur noch eine Station weiter bis Hauptbahnhof. Kommt die Meldung im Zug, bitte steigen Sie hier am besten alle schon aus. Feueralarm im Dresdner Hauptbahnhof. Weshalb ich mich dann auf ein gelbes Fahrrad gesetzt habe, Jens, da hatte ich eine App im Handy, und bin schnurstracks hier ins Studio gefahren, um jetzt bei dir zu sein und versuche, jetzt alles wieder gut zu machen.
Was hast denn du bei Andi Hoti gemacht?
Ja, eine gute Frage. Andi Hoti habe ich nicht getroffen, aber gut, dass du es ansprichst. Ich im Hotel gestern gewesen, Fahrstuhl, fahr runter, von der vierten ins Erdgeschoss, in der zweiten Etage macht der Fahrstuhl auf, ein Mann tritt rein und sagt zu mir, du bist der Tino Meyer. Ich völlig perplex. Woher kennen wir uns? Dreht er seinen Arm um, kurzärmliches T-Shirt, und zeigt mir sein Unterarm, Dynamo-Logo, eine 44 drauf und sagt, na hier, jeden Mittwoch, früh, auf der Autobahn, hören wir uns. Ich höre jede Folge. Habe ich ihm gesagt, morgen nehmen wir Alex Rosipal auf, kann er sich also freuen. Grüße gehen also jetzt raus auf die Autobahn. Er fährt, glaube ich, Mittwoch früh von Braunschweig nach Dresden zurück, wird uns hören. Aber jetzt frag mich nicht, wer es ist. Wir haben uns so verplaudert vom zweiten Stock bis ins Erdgeschoss, dass ich vergessen habe, nach seinem Namen zu fragen. Grüße gehen raus auf die Autobahn.
Und was hast du jetzt in Braunschweig gemacht? Also um den Mann, den Dynamo-Fan im zweiten Stock zu treffen, bist du extra mal nach Braunschweig gefahren?
Ich war beim Konzert.
Oh, okay. Naja, die einen fahren zum Konzert, die anderen bereiten Montagabend dann die neue Podcast-Folge
auf. Ich wusste, dass ich spätestens an dem Punkt wieder ins Hintertreffen gerade.
Müsst ihr jetzt einschätzen, was da dann richtig ist und wer dann Dynamo Dresden vernachlässigt? Also, ich lasse es mal so stehen. Lass es einfach mal so stehen. Haben wir denn die Hausaufgaben gemacht?
Jawohl. Hamid.
Hamid Kebabhaus. Google-Bewertung 4. 4,0. Ist nicht so besonders gut. Na, geht besser.
Naja, geht immer besser. Ist ein bisschen wie bei Dynamo. Man ist zufrieden, aber es geht auch besser. Ja, es geht immer besser. Ich bin jeden Montag immer zufrieden.
Gut.
Und das Zweite, ich habe mich belesen, ich habe mich rumgefragt und die Mehrheitsmeinung war Tatsache, wir sprechen von einer Tordifferenz. Wir sprechen nicht vom Verhältnis.
Ist genau richtig. In den offiziellen Regelwerken, zum Beispiel der DFL für die Bundesliga, die heißt ja nicht mal DFL, heißt ja jetzt tatsächlich Bundesliga, oder der FIFA, wird heute ausschließlich von der Tordifferenz gesprochen. Es ist das Subtraktionsverfahren, man rechnet erzielte Tore minus Gegentore. Trotzdem, der Begriff des Torverhältnisses wird von Fans, Kommentatoren und in der Presse sehr häufig verwendet, ist aber historisch gesehen eigentlich veraltet. Genau. Also kann man auch bei 44-44, es ist eigentlich die Tordifferenz.
So. In dem Fall null.
In dem Fall null. Auch ich habe natürlich an meine Hausaufgaben gedacht.
Bitte?
Rudi, das Maskottchen der Giraffenbande, kommt natürlich von Rudolf-Habich-Stadion. Übrigens, Rudolf-Habich-Stadion, Freitag, ganz wichtig, ohne Flachs und Krümel, einfach mal hingehen, ab mittags 12 bis 21 Uhr, Blutspende. Ganz, ganz wichtig.
Jawohl, egal ob Rudi, Manfred, Petra oder Gisela und alle anderen auch zur Blutspende gehen, das ist wirklich wichtig.
Und Niklas Hauptmann, ich habe ja wirklich versucht, ohne jetzt Niklas irgendwie direkt zu kontaktieren.
Sehr gut, jetzt bin ich gespannt.
So, es ist, und da habe ich doppelt gefeiert, er isst besonders gern das Schnitzel im Carola-Sträßchen.
Wirklich?
Ja, ja.
Davon wird auch neulich.
Und ich kann mal ganz ehrlich sagen, das ist wirklich gut.
Wir haben beide Schnitzel gewählt und ich kann ja ganz ehrlich sagen, wir haben erst das gleiche Getränk gewählt, dann das gleiche Schnitzel und dann auch das zweite Getränk war gleich. Ich glaube, die Kellnerin, die Bedienung war, der haben wir es einfach gemacht, die war zufrieden. Ne?
Die war zufrieden und der haben wir ja gesagt, na, ob sie errät, was wir denn gewählt haben könnten.
Das stimmt und auch da hatte sie vollkommen recht, da sagte sie, das Schnitzel bestimmt.
Ja.
Und so war's.
Und das Schnitzel ist wirklich gut. Also Schnitzel, definitiv, ist der Haube gern. Und Dessert, die Eierschecke aus dem Toskana.
Okay, da hast du aber deine Hausaufgaben mit Zusatzaufgabe erfüllt, Jens. Ja. Anders als du, der immer nur Viertel und halbe Bienchen verteilt, sage ich, auch ein bisschen demütig, weil ich habe ja heute ein bisschen was gut zu machen. Ein volles Bienchen, Jens. Du sollst heute ein volles Bienchen erhalten. Ein ganzes schwarz-gelbes Bienchen, einen richtig fetten Brummer.
Werbung.
Viele achten aktuell bewusster auf ihren Konsum, gerade jetzt in der Fastenzeit. Wer beim Bier nicht komplett verzichten will, findet mit Radeberger alkoholfrei eine passende Alternative. Gebraut mit dem Kalister-Aroma-Hopfen aus dem Elbe-Saale-Gebiet, der spät im Brauprozess hinzugegeben wird, so bleibt die typische Frische erhalten, kombiniert mit einer leicht fruchtigen Note. Radeberger alkoholfrei, voller Geschmack, ohne Alkohol. Und das bringt uns zur Sache 14. April. 14. April, unser nächster Live-Talk.
14. April, ganz genauso, Jens. Nächster Schwarz-Gelb-Live-Talk im Rudolf-Habich-Stadion.
Mhm. In der VIP-Area.
In der VIP-Area, also wer dort noch nie war, im Grund mehr. Wir werden auch den einen oder anderen, wie ihr es von uns kennt, namhaften dynamischen Gast haben. Genaueres wollen wir noch nicht verraten. Das Ticket könnt ihr euch aber trotzdem jetzt schon gerne ins Osternest legen.
Definitiv. Also das lohnt sich, ich sag mal, auf jeden Fall, weil es wird wirklich namhaft und wir erwarten wirklich Gäste, die ja was zum Thema Dynamo Dresden zur Gegenwart und Vergangenheit beitragen können.
Besser könnte ich es jetzt nicht formulieren, Jens.
Und die Tickets gibt's natürlich bei uns auf der Website.
Und jetzt sage ich den Satz, den du sagst. Den Link packe ich bei uns in die Shownotes. Wobei ich sagen muss, den packst du ja bei uns in die Shownotes.
Würde ich wiederholen.
Nochmal, den Link packt der Jens bei uns in die Shownotes.
Dürfen wir eigentlich schon verraten, dass es danach, eine Woche später, ja wahrscheinlich nochmals einen Live-Talk geben wird. Uns gibt es ja quasi dann im Doppelpack.
Weil wir ja auch zwei sind. Ja, auf jeden Fall. Es gibt eine zweite Veranstaltung, würde ich sagen. Ich würde sie aber nicht Live-Talk nennen, Jens. Okay. Damit wir in der Begrifflichkeit nicht durcheinander kommen, nennen wir ihn Live-Podcast.
Mhm. Aber ist das am 14. April ist kein Live-Podcast?
Das ist ein Live-Talk. Da wollen wir genau bleiben.
Aber wird ja auch als Podcast veröffentlicht.
Das ist wahr. Das sind sozusagen die Zweitverwertungsrechte. Aber die Erstverwertung ist ein Live-Talk im Stream am 14.04. aus der VIP-Area im Habich-Stadion. Und am 20.04., Also halbe, dreiviertel Woche danach treffen wir uns wieder, also du und ich im Haus der Presse.
Ich habe noch niemanden gehört, der von einer Dreiviertelwoche danach gesprochen hat. Das ist für mich neu.
Wer dreiviertel Bienchen verteilt, kann auch mit einer Dreiviertelwoche leben. 20.04. Haus der Presse. Die Sächsische Zeitung wird 80 Jahre alt und hat gedacht, lass uns mal einen Live-Podcast aufnehmen im Haus der Presse. Wir haben uns einen Dynamo-Spieler eingeladen, sind dann noch in den finalen Absprachen, wenn wir ja einen großen Namen haben. Und du wirst aber da sein, Jens, und ich bin auch da. Und mal gucken, wer in unserer Mitte sitzt.
Wenn die Deutsche Bahn pünktlich kommt, bist du da, ich werde da sein. Weil ich vertraue nicht so sehr der Deutschen Bahn und deshalb, denke ich, werde ich am 20. April im Haus der Presse gerne dabei sein. Ich hoffe auch, dass der geschätzte Kollege Tino Meyer dabei ist.
Er wird mit dem Rad anreisen und pünktlich sein.
Dann kommen wir jetzt gleich zum Gespräch mit Alex Rossipal. Natürlich geht es auch nochmal um Paderborn. Also Paderborn, lass uns vielleicht nochmal ganz kurz drüber sprechen. Hat richtig ins Kontor geschlagen. Und das hast du auch bei allen Beteiligten, bei den Protagonisten danach gemerkt. Das war extrem bitter. Für mich zwei Punkte ausschlaggebend, dass es am Ende nicht mal zu einem Punkt reicht. Dynamo verliert natürlich das Torhüterduell an dem Tag. Simon, der Torhüter vom SC Paderborn, der erste ansatzweise gesehen, warum der beim VfB Stuttgart wieder zurückkehren wird und warum der dort als Nummer 1 im Gespräch ist. Und die zweite Sache, die Auswechslung und Einwechslung, es kommt halt kein entsprechend frischer Wind am letzten Samstag. Thomas Stamm ist ja auch ansatzweise so ein bisschen kritisiert worden, vor allem für die Auswechslung von Vincent Vermey. Da würde ich allerdings einschränkend sagen, Vincent Vermey musste runter, der war angeschlagen, der wollte eigentlich schon zur Halbzeit raus. Das ging nicht mehr. Der ist natürlich dort mit seiner Präsenz auch jemand, der eine ganz entscheidende Rolle spielt. Nicht nur wegen seines geschossenen Tores, also der war angeschlagen. Aber ansonsten muss man sagen, die Spieler, die dann reinkamen, für die war es schwierig, die Qualität mitzuhalten. Ihr habt so den Eindruck, zweite Halbzeit, nicht mal komplette zweite Halbzeit, ab der 60. Minute war es so ein bisschen das Dynamo Dresden dahin runter.
Naja, das Dynamo Dresden der zweiten Halbzeiten, wenn man so will. Ich würde noch einen dritten Punkt hinzufügen, Torhüterduell, frischer Wind von der Bank und natürlich auch Effektivität, Chanceneffektivität. Ja. In der Woche zuvor beim 6-0 gegen Münster waren eben von 8 Torchancen 6 drin. In Paderborn sah es ein bisschen anders aus. Dynamo hatte die große Chance, die großen Chancen, muss ich die Mehrzahl benutzen, aufs 2-0, aufs 3-0. Es ist nicht mal das 2-0 gefallen und am Ende fiel der Ausgleich und es fiel noch ein Gegentor wegen dem Torwartproblem. An dem Tag muss man klar so sehen, sieht ja Tim Schreiber ebenso. Und ein Stück weit eben auch wegen des frischen Windes, des fehlenden frischen Windes. Und ich sag dir, du hast gesagt, das hat ganz schön ins Kontor geschlagen. Ich glaube, nach dem Spiel, das war erst die erste Stufe. Und am Sonntag zündete das Ganze nochmal richtig. Zum einen wahrscheinlich bei Dynamo intern, nachdem sich Thomas Stamm das Spiel nochmal in Ruhe angeguckt hat. Da war er bestimmt noch wütender als ohnehin schon nach dem Samstag. Denn da war schon ganz schön angefressen. Mhm. Das muss man sagen, so locker wie er in den Tagen und Wochen davor war, umso angefressener war er diesmal. Und Punkt 2, haben Freitag und Samstag alle für Dynamo gespielt, außer Dynamo selbst. Hat natürlich Sonntag, haben die Ergebnisse das ganze Ding nochmal richtig angezündet. Magdeburg gewinnt in Münster.
Aber welches Ergebnis hättest du dir bei Magdeburg in Münster gewünscht? Also, ja, klar.
Und das Zweite,
ja, das
Kiel gewinnt eben außerdem in Bochum, was jetzt eben dazu führt, dass Dynamo zwar weiterhin Tabellenplatz 12 belegt und da sehen wir, dass das was Trügerisches ist, weil der Abstand zum Tabellenletzten beträgt jetzt gerade mal nur noch 3 Punkte. Das ist eben diese Münsteraner Mannschaft, die man vor einer Woche mit 6-0 besiegt hat. Jetzt sind es 3 Punkte und jetzt greife ich mal noch ganz weit vor. Die nächsten 3 Spiele sind zu Hause Hertha BSC, auswärts 1. FC Nürnberg, zu Hause VfL Bochum. Und das sind jetzt, 3 Wundertüten nach oben und nach unten. Aber die jeder für sich eine Menge Potenzial mitbringen. Also das wird jetzt echt eine knifflige Saisonphase.
Ja, aber sie bringen eben auch Potenzial mit für Dynamo, dort Punkte zu holen. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, Mensch, das sind 4 Aufstiegskandidaten.
Überhaupt
nicht. Hertha ansatzweise, aber Hertha ist wirklich eine launische Diva.
Ich sag ja, die sind alle 3 Wundertüten. An einem guten Tag oder an einem normalen Tag, und das zeigen ja die Tabellenplätze der 3 Mannschaften, kannst du die immer besiegen. Alle 3 und auch Nürnberg auswärts. Es kann aber eben doch sein, du holst vergleichsweise wenig. Und dann, dann ist in der Crunch-Time das natürlich doppelt und dreifach schwierig. Und da wir ja nicht auf die anderen gucken wollen, ist Dynamo gut beraten, dass sie da, wir haben ja jetzt immer ein paar Punkte genannt, ne? Was hat man gesagt? Wir hatten bei den letzten 2 Spielen da hat man Viere gesagt. Jetzt hatten wir uns für die Spiele, also für Paderborn und Hertha, 4 Punkte gewünscht. Die wären es jetzt schon mal nicht mehr. Aber gegen Hertha einer sollte es schon sein, ne? Um einfach auch so eine Negativspirale irgendwie abzubremsen. Aber jetzt gucken wir, glaube ich, schon viel zu weit voraus.
Hertha-Vorschau machen wir nächste Woche ganz ausführlich.
Aus.
Aber du machst mir heute ganz schön schwarz.
Nee, ich habe so ein bisschen Angst, das sage ich ganz ehrlich, dass Dynamo das blüht, was Magdeburg jetzt so ein bisschen hatte. Dieses, ha, wahrscheinlich geht's gut weiter und wir werden irgendwie gerettet sein, verkorkste Saison, aber wir werden es irgendwie schaffen. Und dann war Magdeburg plötzlich Letzter. Und bei Dynamo hat man nach dem 6-0 dieses Gefühl, ach, na ja, wenn wir jetzt so weitermachen, das wird schon irgendwie...
Aber das hatte ich eben im Spiel gar nicht. Also die haben nichts schleifen lassen, die sind auch nicht locker leicht rangegangen. Nee, da, wie gesagt, ich dachte ja auch, vielleicht vor dem Spiel, Mensch, vielleicht sagen die sich nach Münster, nach dem 6-0, es geht jetzt alle, hatte ich eben in der ersten Halbzeit nicht. Die sind dort griffig gewesen, bissig gewesen, haben zurecht geführt bei einem Aufstiegsaspiranten. Und dann kommt halt die zweite Halbzeit, da kommt vieles zusammen. Eben die Chancenverwertung, Bob Zien trifft die Unterkante der Latte, natürlich weiß Christoph da Ferner, dass er dem im Normalzustand machen muss, diesen Ball. Und wenn du dort das 2-0 machst, dann nimmst du, da bin ich bei Thomas Stamm, auf jeden Fall was mit aus Paderborn. Wenn es ein Punkt ist und bestenfalls sogar 3 Punkte. Das hat da nicht gepasst. Und dann patzt eben am Samstag das erste Mal in der Rückrunde Tim Schreiber. Und das nicht nur einmal, sondern doppelt. Der hat es ja auch dann danach, und das ehrt Tim Schreiber, so gesagt, ich sehe plus eins jetzt auch nicht. Ich sehe nach einem Spiel nach Paderborn jetzt keine Torhüterdiskussion.
Ach, überhaupt nicht. Und ich will auch nicht als Schwarzmaler hier gelten. Ich bin weiterhin grundweg optimistisch. Und dass du natürlich in Paderborn verlieren kannst und dass du auch mal so ein Spiel wieder verlieren wirst, das mussten wir alle einrechnen. Würde man jetzt so einen Gonder fragen, würde er sagen, und genau das habe ich gemeint. Es wird auch Rückschläge geben. Die Mannschaft muss einfach da weitermachen. Nur ist der Kopf, die Psychologie eben gerade in der Rückrunde so ein Wegbegleiter, den musst du erstmal besiegen können und erstmal selbst im Griff haben, bevor du auf alle anderen guckst. Aber wenn wir, wie gesagt, jetzt nicht so weit vorausblicken, wollen wir vor allen Dingen positiv bleiben. Und ich glaube, die Hertha ist auch immer wieder gut, um mal besiegt zu werden.
Na, hoffentlich. Wir werden es zu Ostern erleben. Wie gesagt, die Vorschau auf das Spiel dann ganz ausführlich in der nächsten Woche. Da werden wir dann natürlich auch ein bisschen über den Testspielkick gegen Werder Boleslav sprechen. Jetzt sprechen wir, oder besser gesagt spreche ich, weil der Herr Meier, wie gesagt, sich die Deutsche Bahn zu Genüge gezogen hat, spreche ich mit Alex Rossipal.
Und ich bin selbst gespannt und höre jetzt aufmerksam zu.
Und bevor wir Alex zu Wort kommen lassen, hören wir mal seinen Trainer, was Thomas Stamm über Alexander Rossipal sagt.
Ich glaube, er hatte eine nicht so einfache Startzeit, auch mit ein paar körperlichen Themen, die ihn beschäftigt haben, wo er vielleicht noch nicht so ins Rollen gekommen ist. Ich glaube, die Basis, warum er eine gute Entwicklung genommen hat, ist Verfügbarkeit, ist, dass er fit ist, dass er seine Qualitäten auf den Platz bringen kann. Und ja, dann ist es ja manchmal auch ein Prozess, sich kennenzulernen. Was möchte der Trainer? Was ist die Idee, da anzukommen? Hat viel Dreierkette gespielt in Rostock bei seiner Station, wo er vorher gespielt hat. Und da eine Mischung aus, glaube ich, unterschiedlichen Punkten, die ihm eine sehr, sehr gute Stabilität geben im Moment. Aber entscheidend, glaube ich, dass er verfügbar ist, dass sein Körper so stabil ist, was wir am Anfang nicht hinbekommen haben gemeinsam. Ansonsten mit der Entwicklung zufrieden, und Verfügbarkeit ist das Entscheidende für Entwicklung, und alles andere hindert dich an Entwicklung. Von daher wichtig, dass er gesund ist und die Zeit mit Inhalten, mit Mannschaft kennenlernen, mit Umfeld kennenlernen, sich auch wohlfühlen in dem ganzen Setting, glaube ich, hilft jedem Spieler, um in eine gute Richtung zu kommen. Und bin mit der Entwicklung zufrieden, aber glaube auch, dass er viele Themen hat, wo er noch Potenzial hat nach oben.
Schwarz-Gelb live, der Fußball-Talk, powered by Radeberger Alkoholfrei. Gespräche, Meinungen und Analysen rund um Dynamo Dresden mit Trainern, Spielern und Experten. Moderiert von Tino Meyer und Jens Umbreit.
Dynamo geht in die heiße Schlussphase der zweiten Fußball-Bundesliga. Wir sprechen darüber, über die aktuelle Lage bei der SGD und schauen rund um den Traditionsspieltag auch in die Vergangenheit. Das Ganze im Dynamo Wohnzimmer am 14. April. Um 19.53 Uhr in der VIP-Area im Rudolf-Habich-Stadion.
Alle Infos zu Tickets und zum Livestream gibt es auf schwarzgelbpodcast.de. Schwarz-Gelb live, der Fußball-Talk. Powered by Radeberger Alkoholfrei. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger, auf die Leidenschaft.
Das Interview.
Wir sitzen zu zweit in der Trainingsakademie von Dynamo Dresden, zu zweit, weil der Kollege Tino Meyer sich ja momentan die schönsten Bahnstrecken von Deutschland anschaut. Vielleicht ist das sein neues Podcast-Projekt. Wer weiß, wer weiß. Wir sind hier in der Therapiegruppe. Warum will niemand mit mir im Mannschaftsbus sitzen? Wir, das ist Dynamos zweitbester Scorer, Standardspezialist und Mann mit den meisten Pflichtspielminuten seit Mitte Oktober. Auf die gesamte Saison gesehen ist er Platz 4. Freue mich sehr. Alex Rossipal ist bei uns. Alex, guten Tag.
Guten Tag. Danke auch, dass ich hier sein darf. Und wenn wir sagen, es kostet, oder?
Also ich
er muss dir sicher einen ausgeben, oder?
Ja, aber logisch, oder? Also ich sag mal, der wäre komplett aus dem Kader gestrichen. Er würde ja eine komplette Trainingseinheit jetzt verpassen. Also weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat.
Ich weiß nicht, ob Trainingseinheit oder eher ist ja eher Spieltag, oder?
Das
ich muss man schon sagen.
Stimmt.
Also für euch ist Matchday.
Ja, na klar. So, hat es das schon mal gegeben?
Das ist ein Spiel.
Weiß ich nicht, das muss musst
ich du mir planen. Bei euch, bei der Mannschaft, dass einer gesagt hat, du, gerade Schwierigkeiten mit der Bahn, ich kann heute nicht kommen. Trainer hat ihn fest eingeplant.
Also nicht, dass ich wüsste, bei meinen Teams nicht, ne.
Ja. Alex, das mit dem Mannschaftsbus hatte ich bei der Kinderpressekonferenz von der Giraffenbahn da aufgegriffen. Aber es ist schon nicht so, dass keiner neben dir sitzen will, sondern es wechselt. Es switcht immer mal wieder, oder?
Ja, ich habe eigentlich meinen festen Platz, aber der neben mir ist so ein bisschen...
Echt? Mein rechter Platz ist
mal
der?
Mal so, ja.
Ja, okay.
Ich muss sagen, ich habe wirklich nicht den optimalen Platz erwischt, weil echt? Vor mir gibt's nicht diese kleine Bank, wo man die Füße drauf machen kann. Und deswegen ist er nicht so begehrt. Und dann habe ich oftmals auch... zwei Plätze für mich alleine, aber manchmal, ja, habe ich dann doch noch einen Nebensitzer und dann...
Du warst doch der erste Sommerneuzugang, du hättest doch da wirklich noch freie Wahl gehabt, oder?
Ja, aber wir sind, glaube ich, das erste Mal mit dem Bus, gefahren. Ich weiß nicht, irgendeine Auswärtsfahrt, ich glaube, Slavia Prag vielleicht.
Das kann sein.
Und da war ich relativ spät dran und jeder hatte schon so ein bisschen seinen Platz. Und es war ja auch so, dass dann der ganze Kader mitgekommen ist. Mhm. Ja, und dann war nicht mehr viel übrig, aber... Ich beschwere mich da gar nicht, also ich bin völlig fein.
Du kommst aus der Stuttgarter Gegend, da denkt man ja ganz schnell, Mensch, Fritzler und Kannstein der Kurven ist ein Thema, aber nee, warum ist es der FC Bayern geworden?
Ja, gute Frage. Gut, ich war mal in der Jugend beim VfB.
Ja, habe ich gesehen.
Ja. Aber ja, von klein auf irgendwie Bayern-Sympathisant, also es war dann schon eher so der Herzensverein oder den man mitgefiebert hat.
Was sagt manche sagen ja dazu?
Ja, ich habe oftmals ja schon mal so gesagt, ja, wie wär's denn mit Bayern und sowas? Nee, er weiß, dass ich Bayern-Fan bin, aber
jetzt als Dortmund gegen Bayern gespielt hast, da sagst du, Mensch, Gregor, bei aller Freundschaft und bei allem hin und her, mein Herz schlägt dann doch eher für die Roten.
Ja, ich drücke ihm natürlich trotzdem immer die Daumen, dass er ein super Spiel macht,
ja?
Dass er viel auf die Kiste bekommt und sich auszeichnen kann. Ja, früher war ich da natürlich als kleiner Junge noch mal mehr so mitgefiebert. Hoffentlich gewinnen die Bayern so. Und heutzutage ist es dann halt...
Letzten auch noch.
Ja, es ist im Alter so, sage ich. Man ist klar, wenn ein Champions-League-Spiel ist und so, dann drückt man die Daumen. Oder verfolgt es halt noch mal intensiver. Aber sonst ist es jetzt nicht so, dass ich, wenn Bayern verliert, dass ich am nächsten Tag schlechte Laune habe. So ist es auf jeden Fall nicht.
Aber was ich mich dann gefragt habe, ist Gregor Kobel jetzt so ein heimlicher kleiner Dynamo-Fan geworden, seitdem du jetzt hier spielst? Guckt der wenigstens auf die Ergebnisse, wie sein Kumpel Alex Rossipal hier in Dresden spielt?
Ja, er schaut schon ab und zu mal. Und tatsächlich so, wenn sie nicht gleichzeitig spielen, dass er mal ab und zu auch mal reinschaut. Je nachdem, wie es halt zulässt, der Spielplan auch. Er informiert sich natürlich, wie wir gespielt haben, telefonieren öfters und er will auf jeden Fall mal vorbeischauen, weil er halt die ganzen Videos mal gesehen hat von unserem Stadion. Die Stimmung soll unglaublich sein und habe es ihm ja auch berichtet. Aber der Terminkalender ist halt sehr voll und es lässt halt immer schwierig zu, dass man sich unter der Saison halt auch sieht und ist nicht so einfach, aber wir schauen mal, was es so ergibt, ja.
Muss man vielleicht nochmal ganz kurz erklären, einer deiner besten Freunde aus Hoffenheimer Zeiten damals, ihr habt im Nachwuchs zusammen gespielt und glaube auch Trauzeuge, oder? War das nicht so?
Trauzeuge. Wir haben zusammen gewohnt, 3 Jahre lang WG gehabt.
Wer hat da gekocht oder habt ihr kochen lassen?
Haben die Feinherren Kobel und Rosiball gesagt, so, jetzt wird mal hier gekocht oder wie war das?
Oh, gekocht, schwierig. Also wir hatten zum Glück ein Internat, wo wir essen durften. Sonst wurde, glaube ich, eher mal so ein Mitternachtssnack oder Rührei wurde maximal gekocht, aber sonst eher schwierig.
Stark. Und das hat dann, glaube ich, das Band geschnürt, dass man wirklich auf jemanden zählen kann. Man lernt ja viele Menschen kennen, aber es entstehen eben auch Freundschaften, aber Freundschaft muss man ja auch pflegen über die Entfernung hinweg.
Ja, absolut. Besondere Verbindungen. Dadurch, dass man eben auch zusammen gewohnt hat, kennt man den anderen halt, ne? Jeden Knacks vom anderen, ja. Jede Kante und Ecke, sage ich mal. Das hat einfach zusammengeschweißt und ja, es freut einen natürlich brutal, dass man so eine innige Freundschaft einfach auch im Fußball entwickeln konnte. Über die Jahre lang auch ja immer Kontakt gepflegt hat und ja versuchen dann ja öfters dann uns mal im Urlaub einfach zu sehen und macht Spaß und ja brutal, was er für einen Weg eingeschlagen hat und freut mich extrem, dass er so eine Karriere hat.
Ja, auf jeden Fall. Und du sagst, das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich habe jetzt ein YouTube-Video gesehen, da hat er dich halt gleich als Linksverteidiger, ohne Frage, bester Linksverteidiger in seiner besten Elf warst du natürlich. Und da sind namhafte Leute mit dabei gewesen. Ich weiß nicht, ob du dieses YouTube-Video kennst. Also da,
ja, ich kenn's, ja.
Bist du in einem elitären Kreis dabei.
Ich hab's geschafft, ja. Danke, Gregor.
Du hast in dieser Kinder-PK, lohnenswert sich das anzuschauen bei Dynamo TV, auch gesagt, naja, Niederlagen verdrängen wir relativ schnell und fix. Alex, kommt trotzdem nicht drum rum. Wir müssen über Samstag nochmal reden, über Paderborn. Ach, das tat echt weh. Wenn du so eine Niederlage hast, ich sag mal 0-3, wo du sagst, boah, chancenlos, wir hatten nichts damit zu tun, solche Spiele gibt's. Aber der Samstag, der tut vielleicht sogar fast noch mehr weh als Karlsruhe. Weil Karlsruhe nimmst am Ende wenigstens einen Punkt mit. Aus Paderborn nimmst du gar nichts mit.
Also die beiden Spiele tun extrem weh in der Nachbetrachtung. Mhm. Karlsruhe auf einer anderen Art und Weise, weil ich einfach nicht zu Recht einen Elfmeter noch gegen uns bekommen habe. Und jetzt Paderborn, wir machen ein super Spiel wieder. Jetzt über 60, 70 Minuten haben eine stabilere zweite Halbzeit als gegen Karlsruhe, wo die erste Halbzeit extrem dominant war und die zweite Halbzeit wir keine Entlastung mehr hatten und wir dann schon große Torchancen gegen uns hatten. Das war jetzt gegen Paderborn schon stabiler. Gegen eine super Mannschaft haben wir brutale Momente, wo wir jedes Mal ins letzte Drittel von ihnen kommen und sehr gute, klare Torchancen rausspielen. Wir dann leider ja, es nicht schaffen, das 2-0 zu machen. Und ich glaube, außer diese eine Situation in der ersten Halbzeit hat Paderborn die erste große Chance, erst nachdem wir 4-5 große Chancen haben. Und dass wir das Ding dann wirklich noch verlieren, das war am Samstag nach dem Abpfiff, hat echt wehgetan, ja.
Ja, nicht nur euch, uns auch. Also allen hat das wehgetan. Zumal ja einige gesagt haben, naja, nach diesem 6-0, da wird vielleicht der ein oder andere denken, sie sind schon weiter. Nee, es gab keinen Spannungsabfall. Das kann man definitiv nicht sagen. Also ihr wart von der ersten Minute da und ihr wolltet auch sofort wieder zeigen, hey, wir gehören zu den besten Teams in der Rückrunde der zweiten Fußball-Bundesliga. Das, was einige befürchtet hatten, das kann man definitiv euch nicht vorwerfen am Samstagnachmittag.
Ja, also da muss man auch immer den Finger in die Wunde legen, so nach gerade solchen Spielen wie gegen Münster, wo man dann denkt, so ja, jetzt läuft's von alleine. Nee, du musst jeden Tag und jedes Wochenende auf dem Punkt da sein. Und genau dieses Gefühl, das ist gefährlich, jetzt zu denken, hey, wir haben gerade eine gute Phase, das wird schon gehen. Ich glaube, das haben wir ganz gut im Griff bis jetzt. Aber ja, natürlich kommt es dann auch auf die zweite Halbzeit oftmals bei uns an und da gelingt es halt uns noch zu selten einfach dann im Endeffekt die 3 Punkte mitzunehmen, wo es dann auch am Ende vielleicht dann auch egal ist wie. Also klar müssen wir dann auch mal Phasen überstehen. Paderborn ist eine gute Mannschaft, die man kann nicht alles wegverteidigen, aber wo du dann einfach irgendwie den Punch hast, so hey, die 3 Punkte, die bleiben jetzt bei uns im Gepäck und das müssen wir uns schon über ja, viele Spiele in der Saison eigentlich an uns kreiden, dass wir es nicht schaffen, nach Führungen, die dann auch, die 3 Punkte oder den Punkt dann mit nach Hause zu nehmen.
So, da sind wir beim Thema. Du hast gerade schon angesprochen, erste und zweite Halbzeit. Was wir vielleicht, glaube ich, gleich mal ausschließen können, ist irgendwie ein Konditionsproblem. Weil Kollege hatte die Zahlen, die Statistiken, ihr seid deutlich mehr gelaufen als Paderborn. Ich glaube,
fast in jedem Spiel laufen wir mehr. Also das kann ich wirklich von uns wissen. So. Es geht, glaube ich, um die Konsequenz, wirklich von der ersten bis zur letzten Minute das durchzuziehen. Ich glaube, wir sind sehr gut, wenn wir eine Mannschaft pressen. Und ich glaube, also wir suchen ja selber nach den Gründen. Wir kennen verschiedene Statistiken.
Ich kann mittlerweile. Die Statistik, die willst du ja jetzt sicherlich gerne nochmal hören oder lieber nicht hören. Ja. Erste Halbzeit, zweiter Punkt gleich. Jetzt mittlerweile mit Schalke. Die sind erster, 46 Punkte. Wir könnten hier
unfassbar.
Erste Halbzeit, also im Grunde genommen, ich überlege schon, ob ich heute einen handschriftlich gefertigten Brief an den Vantino schreibe, ab sofort nur noch 45 Minuten. In der Zeit, wo alles kurzlebig sein soll, vielleicht spielen wir nur noch 45 Minuten. Und die zweite Halbzeit, vorletzter, 22 Punkte. Also das ist so krass, das kann ja echt auch bei einem 2-3 Spielen kann das mal passieren. Aber bei euch ist es echt krass. Und euer Trainer hat das ja dann am Samstag auch nochmal in den Raum gestellt, hat gesagt, erste, zweite Halbzeit, der Unterschied ist viel zu krass.
Genau, es ist zu krass. Deswegen stehen wir auch da, wo wir dann stehen. Wir machen es unnötig spannend. Mhm. Aber ja, es gilt jetzt einfach, die letzten 7 Spiele auch daran zu arbeiten, dass wir sagen, hey, auch wenn wir führen, nicht dieses Gefühl zu haben, eventuell so was verlieren zu können, im Gegensatz zu dem Stand von 0-0, wo wir ja von Anfang an, sag ich mal, hochpressen, den Gegner jedes Mal unter Druck setzen. Ich glaube, da sind wir dann gut. Wenn wir keinen Druck auf den Ball haben, wenn wir ein bisschen tiefer versuchen zu verteidigen, dann werden wir, glaube ich, ein bisschen passiver und das liegt uns nicht so gut. Es gibt Mannschaften, die verteidigen das dann super. Mhm. Wenn ein Gegner auch mal in der gegnerischen Hälfte Ballbesitz haben und man sagt, hey, okay, wir lassen dann Flanken zu, das nehmen wir in Kauf und haben dann aber so dieses Mindset, dass wir ein bisschen tiefer verteidigen können. Ich glaube, das liegt uns nicht so gut und wir müssen einfach schauen auch, dass wir nach Führungen trotzdem aktiv bleiben, vorne drauf gehen, wirklich 90 Minuten konsequent unser Ding machen. Egal, ob wir jetzt 1-0 führen, 2-0 führen, 3-1 führen wie in Karlsruhe. Ich glaube, das ist so ein Thema, das wir auch angesprochen haben und glaube, dass das auch ein Schlüssel ist, dass wir hoffentlich dann auch nach Führungen die Punkte bei uns behalten.
Ja, 17 Mal geführt in dieser Saison. Ich glaube, du kennst die Statistik auch. Die wird euch sicherlich der eine oder andere auch schon mal aufs Brot schmieren. Davon nur 7 Siege, 6 Unentschieden und 4 Niederlagen. Also das ist halt so ein Thema.
Brutal. Also ja, wir haben immer einen super Plan.
Ja.
Ich glaube, der geht auch sehr, sehr oder eigentlich immer auf. Fühlt sich auch super an auf dem Platz. Und dann gehen wir in Führung und ja, dann kommt diese zweite Halbzeit, wo man oftmals dann auch merkt, der Zuschauer so, ja, irgendwie, ja, der Gegner passt was an und wir lassen mehr zu.
Mussten am Samstag die Herren Schreiber, der Ferner und Kutschke am meisten getröstet werden. Kutschke sieht die 5. Gelbe, kann wieder im Abendspiel nicht dabei sein, auch wieder gegen Hertha BSC. Duffy mit der riesen Chance aufs 2-0 und Schreiber hängt natürlich, hat er ja selbst zugegeben, bei den beiden Toren noch mit drin.
Wir sind eine Mannschaft, also da gibt's keine Schuldzuweisungen jetzt Richtung irgendwelche Richtungen oder was weiß ich. Ich glaube, wir hatten auch andere Torchancen. Ich glaube, wir hatten auch andere Möglichkeiten gegen uns, die wo Tim hält. Also wenn man einen Fehler macht, dann ärgert man sich am meisten darüber. Das ist ganz klar. Aber ich meine, die Niederlage tut weh, aber jetzt die Woche gut nutzen, Kopf frei bekommen und nächste Woche voller Fokus. Aber jetzt schon, klar, man weiß, was als nächstes ansteht, aber dann voller Fokus auf Berlin, ja.
Ah, ich hatte schon den Eindruck, wenn man einen Trainer gehört hat, hat gesagt, bleibt alles in der Kabine, ist auch gut so, aber auch Thomas Stamm, ja alle, da war Redebedarf unmittelbar nach dem Spiel, da musste was raus.
Ja, weil es sich einfach wieder super angefühlt hat auf dem Platz. Man hatte super Zweitliga-Gegner gegen sich, die keine großen Möglichkeiten gegen einen hatten und stattdessen hatten wir wirklich in einem Auswärtsspiel super Kontrolle und haben es geschafft, wirklich 5-6 richtig klare Torchancen rauszuspielen, was nicht selbstverständlich ist gegen diesen Gegner, der immer eine gute Intensität hat, die ja mit der konstanteste Gegner ist von der Leistung her. Da war es einfach dann so, dass wirklich nach dem Spiel hat man gedacht, boah, wie konnten wir das verlieren? Und das war, ja klar, da gab es Redebedarf.
Das sind die bittersten Spieler, wenn du fragst, Mensch, wie ging denn das? Und trotzdem, in 2 Wochen ist Ostern, redet man ja viel von Auferstehung. Eure Auferstehung in der Rückrunde mal unabhängig jetzt von Paderborn, ist beeindruckend. Wenn man sich die Zahlen anguckt, 16 Punkte im Jahr 2026. Man muss ja sagen, vieles funktioniert bei euch.
Ja, also ich glaube, das Umfeld ist mit einem unguten Gefühl in die Pause gegangen. Wir Spieler, Staff und Trainer hatten die Überzeugung, dass wir es immer schaffen können, weil auch die Hinrunde hat sich nicht so angefühlt, dass du einfach chancenlos warst. Du hast immer mitgehalten, du konntest Gegner bespielen, aber wir waren, glaube ich, in beiden Strafräumen schlichtweg nicht griffig genug. Mhm. Zu einfache, teilweise Gegentore bekommen und vorne oftmals nicht klare Torchancen, nicht zwingende Torchancen rausgespielt. Zwischen den Strafräumen waren wir immer mindestens gleichwertig, sage ich. Und dann ist man natürlich mit einem, ja, okay, das wird jetzt eine große Herausforderung, aber niemals mit keiner Hoffnung in die Winterpause gegangen. Und glaube, es war uns allen bewusst, hey, wir brauchen eine gute, sehr gute Rückrunde, da muss einiges passen. Und ja, das Fundament wurde, glaube ich, in der Türkei geschaffen. Haben wir dann noch ein paar Jungs dazu bekommen und ja, einfach allein von den Charakteren, aber auch halt von der Qualität dazu bekommen. Und ich glaube, das tat uns sehr gut und sieht man dann auch an den Ergebnissen, dass es dann auch Früchte trägt, dass ja unser Plan, wie wir spielen wollen, dann auch aufgeht.
Kann man in einer Woche so viel machen? Kann man in einer Woche vieles nochmal auf links drehen?
Ja, es ist ja nicht nur eine Woche. Also es waren ja, glaube ich,
zwei Wochen waren die Vorbereitung. Aber natürlich war da auch dann schon viel Vorbereitung aufs Viertspiel und so. Also eine normale Spieltagswoche. Intensiv konntet ihr ja speziell dort unten arbeiten.
Ja, also wie lang war es denn? Acht Tage? Ja, wenn man da 24/7 aufeinander hockt, da geht schon einiges, ja. Dass man ja viele Inhalte einfach abdecken kann, dann mit zwei guten Testspielen. Ja. Und ja, das tat uns sehr gut. Also ich glaube, man musste auch gar nicht so viel von links nach rechts drehen bei uns. Also weil wirklich, es hat sich in der ersten Hälfte der Saison auch nicht so angefühlt, dass man jedes Mal chancenlos war.
Klar, nie höher als mit zwei Toren Unterschied.
Genau, verloren. Wir wurden nicht einmal, keine Ahnung, ja, 4-0 abgeschlachtet, ja, ja. Oder sagen, hey, da hatten wir gar keine Chance. Deswegen glaube ich, dass halt nur kleinere Stellschrauben so angepasst werden mussten, beziehungsweise halt, ja, auch die Einstellung der Mannschaft ist halt top. Und deswegen, wenn der Kern sauber ist, dann ist, glaube ich, viel möglich.
Und die Standards, daran habt ihr gearbeitet. Defensiv als auch offensiv, sprechen wir über offensiv, ein Viertel aller Rückrundentore fällt aus Standards. Da bist du ja nicht unmaßgeblich mit dran beteiligt. Das merkt man ganz deutlich, dass ihr da gefeilt habt und noch ein bisschen ein paar Schräubchen nachjustiert habt. Vielleicht nochmal so einen halben Dreher gemacht habt.
Ja, genau, das stimmt. Wir haben uns da echt auch Zeit genommen, nochmal Details angeschaut, gerade in der Pause, weil du bekommst immer in einem Spiel Standardsituationen und sind einfach sau wichtig. Und ich bin der Überzeugung, dass du mit Standardsituationen, wenn du da wirklich auf einem Top-Level bist, kann es sogar sein, dass du, wenn du defensiv und offensiv bei den Standardsituationen top bist, dann bleibst du in der Liga. Und ja, wie gesagt, du bekommst immer Standardsituationen irgendwie in einem Spiel, ob es Ecken, ob Freischüsse sind, und sind einfach unfassbar viel Potenzial, was da einfach liegt.
Macht man das Videostudium auch und dann natürlich Praxis auf dem Platz ausprobieren in diesen Standardeinheiten? Wie versucht man da am besten dran zu arbeiten, dass die dann besser werden?
Beides, also wirklich genau schauen, was gibt so der Gegner her, welche Räume sind vielleicht da Potenziale, die zu bespielen, in einem Video dann aber auch auf dem Platz umzusetzen. Also es geht ja immer darum, ja, der Schütze soll den Ball möglichst in diesen Bereich hinschießen, dass die Wahrscheinlichkeit halt erhöht ist, dass wir dann Spieler einfach auch frei hinbekommen oder vielleicht auch eine Zone überladen mit Spielern, dass wir sagen, hey, vielleicht kommen wir da zu zwei, zu dritt dann in diese Zone und haben die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass dort da halt eben, wenn der Ball da hinkommt, dass wir gute Torchancen haben. Und dann, ja, wie gesagt, geht es daran, halt auch zu feilen und auszuprobieren, einzustudieren und auf dem Platz dann zu üben, ja.
Standard ist das gute Thema. Auch wegen der Standards bist du der zweitbeste Scorer bei der Sportgemeinschaft. Haupe hat ja den Rang jetzt abgelaufen. Der ist jetzt der Beste. 12 Punkte, aber du dahinter. 4 Tore, 7 Vorlagen. Da kannst du stolz sein, oder?
Ja, liest sich gut. Ja, ist einfach auch ein schönes Gefühl, aber Es ist am Endeffekt egal, wer da oben steht bei der Scorerliste. Ich glaube,
das habt ihr alle infiltriert. Also
ja,
das,
aber es ist
nicht wichtig. Wir haben Mannschaftssport, egal wer. Ich freue mich auch für den anderen.
Ja, also natürlich freut man sich, wenn man ein Tor schießt, ja, wenn man eins vorbereitet, weil es sind eigentlich immer gute Aktionen. Und du kannst aber trotzdem auch ein gutes Spiel machen, wenn du keinen Scorerpunkt auf deinem Konto hast, sondern wenn du einfach, ich bin ja immer noch Verteidiger, mich würde es auch freuen, wenn wir mal wieder zu Null spielen. Also klar, wir haben es geschafft gegen Münster, aber wenn wir öfters zu Null spielen, dann haben wir auf jeden Fall mal einen Punkt im Gepäck und als Verteidiger ist es dann schon auch die Hauptaufgabe. Klar, wenn du Standard schießt, sollten da auch ein paar Scorerpunkte bei rumkommen im Optimalfall. Dennoch, ja, bin ich zufrieden, aber es geht immer besser mit der Ausbeute von Scorerpunkten, weil wir haben viele Standardsituationen. Ich bin öfters mal auch vorne zu finden im Spiel. Deswegen, ja, 4 Tore, 7 Vorlagen liest sich jetzt gut, aber wir haben noch 7 Spiele.
Ja, kannst gerne weitermachen. Also will dich da nicht eingrenzen. Gehen wir mal zurück Richtung August. Dein Start hier in Dresden. Man kann ihn als schwierig bezeichnen, oder? Die ersten 2 Spiele war es noch mit dabei, im zweiten Spiel, glaube ich, eingewechselt worden. Und dann kam die Verletzung, diese Bauchmuskelverletzung. Du fehltest bis Mitte Oktober. Manch einer hat gesagt, ja, was wollen wir denn mit dem? Du warst, wie gesagt, der erste Sommerneuzugang. Manch hat schon gesagt, Fehleinkauf. Und was geht einem da so durch den Kopf, wenn man eigentlich helfen will, wenn man da sein will und eigentlich gleich von Beginn an nicht so wirklich zeigen kann, was man drauf hat?
Ja, schwierige Zeit gewesen, ungewisse Zeit gewesen, weil es einfach nicht wirklich greifbar war. Ich habe das nach dem ersten Spiel in der Woche, kam das auf, langsam schleichend und nach dem Magdeburg-Spiel war es dann so, Länderspielpause, Testspiel und nach dem Testspiel gemerkt am Abend, boah, da geht nichts mehr. Also da ist irgendwie was an meinem Bauch, was einfach nicht da sein sollte. Der Schmerz war immer größer. Und dann, ja, eine längere Leidenszeit einfach, weil es war eine Bauchmuskelverletzung, aber eine, die sich echt lange gezogen hat, wo auch anfangs nichts irgendwie angeschlagen hat an Methoden, an Behandlungen und was weiß ich. Und ja, dann vergehen die Wochen und das war einfach nicht greifbar. So, wenn du dir einen Knochen brichst, dann weißt du so ungefähr 6 Wochen, ja, dann ist er wieder zusammengewachsen, hast so einen klaren Plan, hey, nach 3 Wochen, nach 4 Wochen so. Und bei dieser Verschleißgeschichte, sage ich mal, war ich so ein bisschen in der Luft gehangen, weil, ja, wie gesagt, die Behandlungen haben nicht so richtig angeschlagen und ich hatte immer noch Schmerzen, ich konnte es richtig gut provozieren, ich konnte nicht wirklich, immer wenn dieser Bereich, und ich bin ja Linksfuß, zum Ausholen bei einem Pass, bei einem Schuss auf Dehnung kam, hatte ich brutale Schmerzen und das war einfach sehr frustrierend, weil du einfach zu einem neuen Verein kommst und natürlich auch zeigen willst, was du kannst und ich wollte wieder zweite Liga spielen und dann wirst du so gehindert, weil der Körper nicht mitmacht und das ist für einen selber sehr frustrierend und klar, für die Fans natürlich dann auch, wenn du dann, ja, sag ich mal, die Anforderungen nicht erfüllen kannst, dann machst du dir ja selber den meisten Druck, aber musst einfach schauen, was das Beste für deinen Körper ist. Und dann war vielleicht halt auch, hat der Körper das gebraucht, diese, boah, was waren das, 10 Wochen, 11 Wochen, war echt lange, aber umso mehr hat sich mich dann gefreut, dass ich dann ja zurückkommen konnte und seitdem auf dem Platz stehe.
Wahnsinn. Seit Oktober in Münster und Münster war natürlich so ein Knackpunkt auch für dich. Dort wieder gespielt und dann gleich ein wunderschönes Freistoßtor. Du hast neulich gesagt, dieses Freistoßtor ist aktuell auch das Schönste für dich von deinen 4 Treffern. Noch schöner als der Huf gegen Herr Elversberg.
Ja, das Freistoßtor, ja, sieht schon nochmal eleganter aus. Ja. So wie der hinten reinfliegt, ist ja super getroffen. Wenn ich mir überlege, dass ich gefühlt 8 Tage vorher noch nicht mal richtig schießen konnte, richtig schwer sind. Und dafür war es dann super. Vielleicht habe ich diese 10 Wochen gebraucht, um den Huf richtig einzustellen. Aber ja, Münster war echt ein super Comeback. Tor und Vorlage. Leider am Ende dann doch nicht die 3 Punkte mitgenommen, aber persönlich war das natürlich ein super Highlight, ja, da wieder auf dem Platz zu stehen.
Du triffst aus Chancen, die statistisch kaum Tore ergeben, gibt da so diesen Faktor. Also du machst aus wenig viel bei deinen Chancen.
Okay, die Statistik kannte ich nicht.
Ja, X-Goal Überperformance.
Okay, ja, versuche ich beizubehalten. Aber wenn ich mal eine Großchance habe, dass ich die hoffentlich dann auch reinmache.
Aber es ist schon so, du hast dich richtig festgespielt. Also seitdem 19 Mal gespielt, nur 3 Mal ausgewechselt. Also du hast deinen Stammplatz dort erobert. Und damit war ja wirklich nicht zu rechnen nach dieser doch eher verkorksten Anfangsphase hier bei Dynamo. Wir haben es gerade jetzt schon erklärt, eben durch die Verletzung.
Ja, dennoch weiß ich, was ich kann. Also man ist ja selbst von sich überzeugt, dass man auch diesen Schritt in diese zweite Liga dann wieder machen will. Und ja, wenn du dann aufgehalten wirst, dann hast du vielleicht nochmal mehr Zeit, um an anderen Dingen zu arbeiten. Und war dann immer mit einem Ziel vor Augen in dieser Reha, zusammen mit Vince, der ja leider am Anfang auch ausgefallen ist. Und ja, dann hast du dieses Ziel vor Augen, hey, du willst wieder auf dem Platz stehen und dann schätzt du nochmal mehr vielleicht, wie es sich dann anfühlt, hey, jede Trainingseinheit mitmachen zu können, zu dürfen, weil der Körper funktioniert. Und ich glaube, diese 10, 11 Wochen war es dann so, dass du einfach so ein Ziel vor Augen hast, nochmal mehr darauf hinarbeiten willst und dann wirklich so mit einem Fokus zu haben, hey, ich will der Mannschaft helfen wieder, ich will selber auf dem Platz stehen und ich glaube, diese Anlaufphase hat es vielleicht gebraucht, um dann so in den Rhythmus und so in eine Phase zu kommen, wie es dann aktuell für einen persönlich dann läuft, ja.
Wenn das hier in Dresden dann zunächst eine schwierige Phase war, war es ja zu Hause eine ganz aufregende. Es war die Endphase der Schwangerschaft deiner Frau. Im Spätherbst ist deine Tochter zur Welt gekommen. Also es war ja auch eine ganz privat dann eine ganz aufregende Phase. Du bist hier in Dresden natürlich durch die Geburt deiner Tochter, deiner Frau. Ihr fühlt euch alle hier sehr, sehr wohl. Also du bist nicht nur sportlich angekommen. Ich glaube, du bist auch privat ganz gut angekommen, oder?
Absolut. Also wir haben hier eine gesunde, muntere Tochter zur Welt bekommen, was einfach das größte Glück ist. Hier in der Uniklinik, alles super gelaufen. Deswegen verbindet mich dann halt Dresden wirklich das ganze Leben lang mit dem Verein, aber auch mit der Stadt.
Geburtsort hat sich Dresden, da kann sie stolz drauf sein.
Steht im Pass, genau. Und ja, das hilft natürlich auch nochmal so, um anzukommen. Und meine Frau fühlt sich wohl. Wir sind hier, haben wirklich was Schönes gefunden und deswegen, es macht echt viel Spaß. Natürlich auch, wenn es eine gefährliche Situation ist, weil ja, wir spielen gut. Es fühlt sich nicht an, wie wir sind im Abstiegskampf von den Leistungen her, aber wir sind halt im Abstiegskampf und das muss auch jedem bewusst sein. Und ja, dennoch ja, haben wir ein gutes Gefühl und sind hier wirklich auch echt gut angekommen.
Ja, und ich glaube, man kann dann aber, wenn man nach Hause kommt, das Lächeln seiner Tochter sieht, dann auch sagen, okay, es gibt dann auch noch ein paar andere Sachen als eben eine Niederlage in Paderborn. So weh die tut und die muss ja auch wehtun, unmittelbar nach dem Abpfiff. Aber ich glaube, die Jungpapa-Generation bei Dynamo, die kann das ganz gut einordnen. Gibt es die WhatsApp-Gruppe eigentlich nur unter euch Jungpapas? Ihr tauscht euch doch da ganz wild aus, oder?
WhatsApp-Gruppe nicht, aber wir tauschen uns in der Kabine dann persönlich aus. Und ja, wie du sagst, wenn du nach Hause kommst und das Lächeln von deiner Tochter siehst, es gibt nichts Schöneres, es ist unfassbar. Und dann ist dann auch mal kurz die Niederlage vergessen.
So muss das dann auch sein. Und wie gesagt, Dresden im Frühling, du wirst es erleben. Schönes Städtchen. Und an der Elbe kann man es auch gut aushalten, jetzt im Frühling und im Sommer. Ich glaube, da werdet ihr happy sein. Deine fußballerische Karriere so richtig begonnen hat in Hoffenheim und hat unmittelbar mit dem Namen des Bundestrainers zu tun, mit Julian Nagelsmann, damals Hoffenheimer Nachwuchs. Er war damals so ein junger, aufstrebender Trainer, Highlight damals das U19-Finale, intensive taktische Ausbildung unter dem heutigen Bundestrainer. Wie war das damals unter Julian Nagelsmann? Was ist das für ein Trainer?
Ein sehr, sehr ehrgeiziger Trainer, der wirklich ein Perfektionist ist. Mich wundert es nicht, dass er diesen Weg gegangen ist, weil er einfach so taktisch und fußballerisch, also dieses Fußballwissen ist einfach unglaublich. Also ja, das fühlt sich bei ihm immer so an, wenn du vor einem Spiel der nächste Gegner so, ich habe das immer so verglichen mit, du lernst auf eine Arbeit in der Schule, so eine Mathe-Klausur und du kriegst im Vorfeld alle Lösungen so gefühlt mitgegeben. Und dann fühlt sich die Klausur am Wochenende, der Spieltag, dann einfach ja, leicht an, weil du hast die Lösungen im Vorfeld bekommen mit Videoanalyse, mit der Taktik, die du mit auf den Weg bekommst. Dieses Wissen war extrem und deswegen sind wir auch, glaube ich, so erfolgreich gewesen in U19 und er dann auch bei seinen nächsten Stationen, egal ob es bei den Hoffenheim Profis war, in Leipzig, dann bei Bayern und jetzt als Bundestrainer. Also dieser Weg, der wundert mich nicht, weil er einfach so ein Talent einfach hat, ja.
Ja, und das mit so jungen Jahren, das ist schon beeindruckend. Auch damals, als er dann die Männermannschaft übernommen hat, war er noch verdammt jung. Da gab es Spieler, die älter waren als er. Sich da durchzusetzen, das stelle ich mir immer nicht ganz einfach vor. Weil Spieler wollen den natürlich auch austesten. Wie reagiert der gerade erfahrene Spieler?
Klar, Jugend, Fußball und dann Herrenprofis, erste Bundesliga direkt, ist natürlich was anderes mit gestandenen Spielern. Mit Spielern, die dann 15 Jahre schon Bundesliga auf dem Buckel haben und dann teilweise sogar älter sind als der Trainer, aber er hat es super geschafft und hat es dann auch richtig schnell geschafft, jeden mit im Boot zu haben und dass alle in eine Richtung rudern. Das war natürlich für ihn wahrscheinlich erstmal eine Herausforderung, aber hat, glaube ich, selber relativ schnell gemerkt, dass das möglich und machbar ist.
Du hast in Hoffenheim ein Pflichtspiel bestritten. Und du bist hier in guter Gesellschaft. Also es gibt ja den ein oder anderen, der international gespielt hat bei der Sportgemeinschaft. Thomas Keller, Conny Faber, das weiß ich. Du hast mit den Hoffenheimer Profis dein einziges Spiel, nicht in der Bundesliga, nee, in der Europa League, damals gegen Ludogorets Razgrad bestritten. Dieses Europacup-Spiel kann dir keiner nehmen.
Ja, und bin ich auch sehr dankbar, dass er mir damals dieses Spiel gegeben hat. Also es war auch nicht so, dass ich es kommen sehen habe. Mhm. Also es war so, dass ich die ganze Woche bei den Profis mittrainiert habe, aber wirklich ausschließlich in der B-Mannschaft. Und an dem Spieltag sehe ich dann so auf der Tafel nicht meinen Namen an der Seite, wo ich eben gesucht habe, sondern wirklich in der Startaufstellung. Und da war ich wirklich so, okay, er hat mir nicht im Vorfeld irgendwie mal einen Hinweis gegeben oder eine Hoffnung gemacht oder irgendwie ein kleines Zeichen gegeben, okay, du könntest vielleicht spielen, so. Ich war mir sicher, ich bin auf der Bank, ich bin im Spieltagskader dabei, aber dass ich dann wirklich von Anfang an da spiele, war vielleicht die richtige Herangehensweise auch von ihm, dass ich mir gar keine Gedanken im Vorfeld großartig mache, weil das Spiel war donnerstags 21 Uhr abends. Ich glaube, ich hätte mir den ganzen Tag irgendwie vielleicht zu sehr Gedanken gemacht oder schon einen Tag davor, weiß nicht, wann man es dann erfahren hätte. Und dann kam ich in die Kabine und hatte wirklich keine Zeit, darüber nachzudenken. Und es war, glaube ich, auch perfekt, mich da so ins kalte Wasser reinzuwerfen.
Ist perfekt. Fürs Bundesligaspiel hat es leider nicht gereicht, ne?
Leider nicht. In Hoffenheim war es damals so, glaube ich, relativ schnell dann großen Erfolg auch gehabt, dass sie Europa League, dann auch Champions League, glaube ich, in der Saison dann Champions League Quali, glaube ich, erreicht haben. Und der Schritt dann wirklich reinzuschaffen, nachhaltig in den Profibereich, wenn du so ambitioniert dann bist, war es dann schon schwer und die Konkurrenz war natürlich auch groß. Deswegen hat man vielleicht noch ein Ziel vor Augen, wenn man sagt, hey, irgendwann wollen wir vielleicht mal 15.30 Uhr ins Stadion einlaufen.
Ohne Frage, das kann ich mir vorstellen. Lass uns mal bei Julian Nagelsmann noch bleiben. Was traust du ihm und seiner Mannschaft im Sommer bei der WM zu?
Bin sehr, sehr gespannt, aber ich denke, wir haben eine gute Mannschaft und vom Trainer bin ich maximal überzeugt. Deswegen schaue ich es mir sehr, sehr gerne und fieber ich auch mit an, aber jetzt irgendwelche Prognosen zu stellen, weiß ich, kann ich schwierig einschätzen, aber wie gesagt, von der Mannschaft und vom Trainer bin ich überzeugt.
Ich habe ja bei der Kinderpressekonferenz rausgehört, Frankreich ist dein Tipp.
Ja, weil sie individuell halt wirklich schon auf einem unfassbaren Niveau sind, auch in der Breite. Allein die Offensive da, es ist einfach ein Brett und wenn du dann nach 60 Minuten nochmal so eine zweite Offensivreihe einwechseln kannst, das ist dann halt schon, glaube ich, ein Gamechanger oder kann ein Gamechanger sein, aber wir werden es sehen.
Ist natürlich die Frage, ob das Deschamps bei seinem letzten großen Turnier nochmal so hinbekommt, wie bei den letzten Turnieren, also bei den letzten WM-Turnieren, standen ja zuletzt zweimal im Finale. Wer ist der beste Linksverteidiger gerade in Deutschland?
Ich glaube, die beiden, die bei der Nationalmannschaft sind, machen es, glaube ich, schon auch am besten. Also
ja, Raum hat Raum schon ganz gute Chancen
super
da. Ja.
Und Brown hat sich auch super entwickelt. Deswegen ist er auch noch sehr, sehr jung. Aber gefällt mir, wie er spielt, weil er einfach so dynamisch ist, leichtfüßig und echt, was man gar nicht so vielleicht auf dem Schirm hat, dass er wirklich von den körperlichen Voraussetzungen ja eher, sag ich mal, vielleicht so ein Tick schmächtig herkommt, aber im Zweikampf doch auch echt sich immer super durchsetzen kann.
Und Freitag sehen sich die beiden ehemaligen Mitstreiter wieder, Kobel und Nagelsmann, beim Spiel Schweiz gegen Deutschland.
Ja, ja, die treffen aufeinander. Ich glaube, sie sind auch schon öfters aufeinander getroffen, ja. Im Vereinsfußball, aber ja.
Zurück zur zweiten Bundesliga, zurück zum Thema Abstiegskampf. Du kennst das Thema Abstiegskampf in Liga 2 ja schon, in Ansätzen, damals dann bei deiner nächsten Station in Sandhausen und natürlich vor allem auch in Rostock. Da hast du das Ganze mitgemacht. Was sind die Lehren daraus? Spielt es auch eine Rolle, dass man das Ganze schon kennt, dass man auch gewisse Erfahrungen gerade dann jetzt in dieser Zeit gesammelt hat, wo es echt nochmal speziell wird?
Ja, man kennt die Situation. Ich würde sagen, ich wäre froh, wenn ich darauf verzichten würde, aber jetzt in der Situation kann ich vielleicht doch dann den einen oder anderen, ja, vielleicht jungen Spieler dann auch mal sagen, hey, man hat diese Situation schon gehabt und vielleicht darauf kommt es jetzt an und was jetzt wichtig ist. Deswegen versucht man natürlich dann auch so ein bisschen seine Erfahrungen mit reinzubringen.
Was ist beispielsweise in Rostock vor 2 Jahren schiefgegangen? Worauf müsst ihr jetzt achten? Sich gar nicht so sehr von außen irgendwie beeinflussen zu lassen, sondern einfach straight Scheuklappen an und sein Ding machen.
Genau, einfach gut zusammengefasst. Also wirklich so wenig wie möglich sich ablenken lassen von Sachen, die man nicht beeinflussen kann. Beziehungsweise jetzt dann auch nicht zu sehr hadern mit irgendwelchen Dingen, die jetzt in der Vergangenheit jetzt passiert sind. Wir müssen es jetzt abhaken, dass wir die Punkte nicht geholt haben. Dieses, ja, hätten wir da und hätten wir dort, dann hätten wir jetzt, keine Ahnung, 31 Punkte oder was weiß ich, ein bisschen Puffer, das bringt jetzt nichts, sondern wirklich auf das Wesentliche konzentrieren, schauen, dass wir in der Mannschaft wirklich gut arbeiten, die Stimmung oben halten, aber auch wirklich sagen, hey, wenn so ein Spiel passiert wie gegen Münster, wo alles einfach funktioniert, 6-0, dass wir dann nicht die Wochen drauf denken, hey, das ist uns jetzt gegen Paderborn gut gelungen, aber im Endeffekt haben wir keine Punkte mitgenommen, dass man unter der Woche vielleicht so einen Tick weniger macht oder denkt, ja, wir sind gerade gut drauf, so, das wird sich fortfahren. Nee, das ist wirklich harte Arbeit und man muss sich jeden Punkt, haben wir ja diese Saison schon gemerkt, wirklich hart erkämpfen. Das ist wirklich auch nochmal so ein Unterschied zu der dritten Liga, wo dann auch mal so ein vielleicht gute 60 Minuten reichen. Das reicht in der zweiten Liga ja, leider nicht.
Und das enge Band mit denen, die euch Woche für Woche unterstützen, egal ob zu Hause oder auswärts, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Darauf konntet ihr euch sowohl in der Hinrunde als auch in der Rückrunde verlassen. Und ich glaube, auch das ist jetzt entscheidend in der Crunch-Time.
Ja, absolut. Also klar, mit der Mannschaft zähle ich natürlich Staff mit dazu. Ja, ja. Und mit dem engen Band jetzt unsere Fans. Also wirklich dieser Support ist Wahnsinn. Man merkt es auch, glaube ich, dass sie haben ein gutes Gespür, sage ich, diese Saison. Echt auch nach Niederlagen in der Hinserie schon, dass sie dann wirklich auch nach dem Spiel dann gesagt haben, hey, es wird eine lange Saison werden, wir werden um alles kämpfen und bitte werft alles rein, ich glaube, das machen wir und sie geben alles und das spüren wir auch. Jetzt bei den Heimspielen extrem, so vor Anpfiff, wenn sie da singen, von Dresden bis nach Kosovo, da, also das, ich glaube, wenn du da als gegnerische Mannschaft da denke ich mir jedes Mal so, boah, das ist ein richtig geiles Gefühl.
Und definitiv.
Die müssen einfach
und mit diesem von Dresden bis nach Kosovo haben sie jetzt ja zuletzt auch die Hornbach-Tribüne mitgenommen.
Genau,
das ist schon irgendwie, wo du sagst, boah, du baust die Stimmung so richtig auf. Und ja, ein erfahrener Zweitliga-Profi, der lässt sich vielleicht von nicht allem einschüchtern, aber du hörst ja immer wieder, in Dresden ist schon speziell.
Wenn du da wirklich vor dem Spiel dann so, nachdem du da durchgelaufen bist, Gegner abgeklatscht hast und dich dann aufstellst und wirklich dann die verschiedenen Tribünen das anstimmen, das lässt keinen kalt. Also das kennt, glaube ich, auch keiner aus der zweiten Liga so, dass dieses Stadion dann diese Wucht entwickelt, wenn wirklich jede Tribüne da so mitmacht. Das ist da, also ja, am liebsten würde ich dann direkt nach vorne sprinten und nee, es beflügelt einfach einen und pusht einen extrem und das, glaube ich, lässt den Gegner auch nicht kalt.
Definitiv. Und das ist ein Faustpfand für noch 4 Heimspiele, die ihr habt. Und das kann auch mitentscheidend sein. Tut man sich eigentlich im Sommer schwer, wenn man von dem einen ostdeutschen Rivalen zum anderen wechselt? Also wir hatten ja schon häufiger jetzt mal drüber gesprochen, gerade als du gekommen bist, war das ja immer mal ein Thema. Wenn man von Rostock nach Dresden wechselt, denkt man sich natürlich auch, Mensch, das ist jetzt nicht der einfachste Wechsel, den ich mir ausgesucht habe.
Absolut. Und du weißt auch nicht, was auf dich zukommt, weil da ist natürlich eine schwierige Entscheidung gewesen, weil wirklich Rostock auch ein super Club ist, muss ich auch ganz klar an der Stelle sagen. Du hast auch eine super Infrastruktur, du hast eine gute Lebensqualität da oben, uns hat es da auch gut gefallen. Aber du hast eben halt nur eine Karriere und du, wenn du die Möglichkeit hast, dann zweite Liga zu spielen unter Thomas Stamm, der echt sehr um mich, sag ich, gekämpft hat, beziehungsweise mir signalisiert hat, hey, ich hätte dich gerne in meinem Team, so, dann musst du natürlich abwägen, hey, was machst du? Und im Endeffekt, sage ich jetzt rückblickend, bin ich auch sehr, sehr froh, diesen Schritt gegangen zu haben, weil ja, es einfach persönlich für mich auch super läuft und ich mich hier wohlfühle, ich kann mich mit dem Spielstil hier identifizieren, mit dem Club auch identifizieren und es macht einfach extrem Spaß. Ja, davor machst du dir natürlich Gedanken, so, hey, boah, was hat das für Auswirkungen? Du weißt natürlich, das kommt natürlich nicht gut an, gerade von der Rostocker Seite aus, aber ja, damit muss man dann nur vielleicht manchmal schwierige Entscheidungen treffen und ich bin aber froh, diese Entscheidung so getroffen zu haben.
Muss ja auch sagen, du hast bis zum letzten Spiel Leistung gegeben, hab damals dann noch den Landespokal gewonnen mit Hansa Rostock, das war auch nicht ganz unwichtig, damit die dann im DFB-Pokal gespielt haben, also von daher auch ein ordentlicher und vernünftiger Abgang von der Kogge.
Absolut, also das habe ich damals auch den Verantwortlichen so gesagt, ich habe denen auch mein Wort gegeben, dass ich auch im letzten Spiel, auch im Landespokalfinale gerne 90 Minuten, wenn es sein muss, 120 Minuten spielen werde, einfach um auch einen sauberen Abschluss zu haben, einen sauberen Abschied zu haben und dann hoffentlich auch mit dem Einzug in den DFB-Pokal, was wir dann auch geschafft haben. Und das hat auch der Trainer sehr geschätzt, aber auch der Sportdirektor damals und da ist wirklich auch kein böses Blut oder irgendwas dann entstanden, sondern haben sie mir auch hoch angerechnet und habe dann auch gesagt, ich werde mich da nicht schonen im letzten Spiel oder was weiß ich, sondern nochmal alles geben.
Was sagst du denn zu Ryan Nadieri, mit dem du bei Hansa zusammengespielt hast, der jetzt für kolportierte 5,5 Millionen, ist jetzt auch egal, zu Glasgow Rangers gewechselt ist in der Winterpause, dort jetzt schon wieder 3 Vorlagen abgeliefert hat, in der Vorsaison ja auch ausgerechnet hier in Dresden getroffen hat, ist ja gebürtiger Dresdner. Hat man seine Anlagen schon in der Vorsaison gesehen, was das für ein Zocker ist?
Ja, brutal, mich freut es sehr für ihn, also dass er wirklich dass Glasgow so um ihn gekämpft hat, wirklich 6 Millionen da oder was weiß ich da hingelegt hat, Respekt, aber der Junge hat sich's auch verdient. Ich hab, also ich finde ihn sehr, sehr gut. Er bringt sehr viele Facetten mit, die es einfach ja für einen Verteidiger schwierig machen, ihn zu verteidigen. Er ist groß, er ist schnell, technisch sehr gut und auch ein super Abschluss, deswegen habe ich schon seine Anlagen sehr gesehen, dass er dann direkt so einen Schritt macht. Für ihn freut sich mich extrem, weil er einfach auch ein super Kerl ist und bin gespannt und verfolge es natürlich dann auch, wie er sich weiterentwickelt.
Klar, wird auf jeden Fall spannend sein. Zurück zu uns, zurück zur zweiten Bundesliga. Schön kuschelig dort unten im Tabellenkeller. Also, weiß nicht, wie oft du auf die Tabelle schaust. Ihr Fußballer sagt ja, wir gucken gar nicht so oft auf die Tabelle. Zwischen Platz 11 und Platz 18, ich sag's dir deshalb, liegen gerade mal 5 Punkte. Also die halbe Liga kämpft noch um den Klassenerhalt. Ist das gut? Ist das schlecht?
Für neutralen Zuschauer ist es sehr gut, dass es so spannend ist. Für einen persönlich würde ich sagen, ja, man muss wirklich auch die ganze Zeit auf Strom sein.
Guckst du auf die anderen? Also wir sind ja, ich sag mal, wir sind alle natürlich Freitag, sondern am Sonntag gucken wir ständig auf irgendwelche Ergebnisse. Ah, das war ein guter Freitag, das war ein schlechter Sonntag. Und man ist, ich hatte es neulich schon mal gesagt, auf einmal für Mannschaften, mit denen man eigentlich sonst wenig sympathisiert, weil man irgendwie kein Verhältnis zu diesen Truppen hat, aber man fiebert dann mit denen mit, weil die gerade gegen den Mitkonkurrenten spielen.
Also Es ist so, dass man natürlich die Ergebnisse mitbekommt und vielleicht auch mal so live so eine Konferenz anschaut. Aber ich habe mir wirklich abgewöhnt, dann so mitzufiebern und zu hoffen, oh, jetzt hoffentlich kriegt der Mitkonkurrent noch ein Gegentor oder passiert da noch was. Weil du kannst es wirklich nicht beeinflussen. Und wenn du immer nur nach rechts und links schaust, dann verlierst du auch so ein bisschen Energie, einfach die du brauchst für dich selber und für uns. So, und deswegen, das ist vielleicht auch so ein Learning aus den vorigen Jahren, gerade Sandhausen oder vielleicht auch Rostock, dass du dann immer geschaut hast, boah, hoffentlich patzt die Konkurrenz noch oder passiert das noch oder hier und da. Da einfach so ein bisschen weniger Fokus drauf zu legen und das, was du beeinflussen kannst, da in den Vordergrund zu stellen. Und ich glaube, damit fährt man auch am besten.
7 Spiele noch. 7 Endspiele?
7 Spiele, mit denen wir gut umgehen sollten, ja.
Thomas Stamm hat neulich gesagt, Mannschaft aus dem Vorjahr, da warst du noch nicht mit dabei, kann diese Crunch-Time. Das hat sie in der Vorsaison bewiesen. Was ist das, worauf es da ganz speziell in diesen, Sören Gonter hat neulich mal gesagt, ab 30. Spieltag passieren die verrücktesten Dinge dann meistens im Saisonendsport. Womit muss man da umgehen können?
Allgemein mit dem Druck, ne? Du bist hier bei einem Verein, wo halt sehr viel Leidenschaft dahinter steht, wo einfach ein sehr großes Einzugsgebiet hat und einfach die ganze Region hinter dem Verein steht. Und das ist schon jedem bewusst und dennoch, sage ich mal, gar nicht zu sehr versteifen, jetzt irgendwas groß anderes machen zu wollen, weil ich glaube, wir sind auf einem super Weg und diesen Weg weiterzugehen und natürlich mit diesen 2-3 Learnings aus den letzten Spielen, aus den letzten Führungen vielleicht nochmal besser umzugehen, ja.
Das kann man auch trainieren. Also Thomas Stamm hat neulich gesagt, wir haben da im Training auch schon mal drauf geachtet, dass wir eben in der zweiten Halbzeit ein bisschen auch da vielleicht an kleinen Schrauben drehen, anders agieren. Und gegen Münster ist euch ja das dann super gelungen.
Nach jedem Spiel, wie gesagt, analysieren wir die Spiele und man nimmt aus jedem Spiel einfach was mit. Und ich glaube, es ist auch so ein Prozess über die Saison dann, gerade dann diese Kleinigkeiten mit ins nächste Spiel einfach zu nehmen. Und ich glaube, dass jeder nimmt diesen Fortschritt dann auch mit. Ich glaube, wir haben uns weiterentwickelt von Karlsruhe nach Münster und von Karlsruhe auf Paderborn war auch schon ein Unterschied zu sehen. Deswegen glaube ich, dass wir ja versuchen sollten, diesen Weg, den wir eingeschlagen haben, weiterzugehen und diese 2-3 Dinge vielleicht ja, anzupassen. Und dann bin ich guter Dinge, dass wir am 17. Mai unser großes Ziel erreichen werden.
Bist du eigentlich Fan vom Videoschiedsrichter? Weil du warst ja in der Rückrunde häufiger auch mal für Videoschiedsrichter ein Spieler, auf den man doppelt geguckt hat. Also ich erinnere mich, in Hannover werden sie sich die Szene sicherlich mal im Kölner Keller angeschaut haben. Gegen Karlsruhe natürlich definitiv.
Ja, ich finde es ein bisschen verwunderlich, dass wirklich dennoch trotz diesem Videobeweis so viele Fehlentscheidungen einfach, das ist Tatsache, stattfinden, weil es heutzutage das Spiel ist so schnell und der Schiri kann wirklich sich auch mal täuschen und dann ist ja gar kein Vorwurf an den Schiedsrichter, aber dass dann, keine Ahnung, wie viele Leute sich das dann nochmal in Ruhe anschauen können und es trotzdem dann solche Fehlentscheidungen gibt, da tue ich mir schwer, wenn es um so viele, um so viel geht, dass dann einfach trotzdem noch so viele unglückliche Missgeschicke einfach entstehen, kann ich nicht so richtig nachvollziehen und es ist dann auch schwierig zu akzeptieren. Deswegen, ich bin da noch zwiegespalten, weil ja, du musst auch immer warten nach einem Tor, die Emotionen gehen so ein bisschen runter, freust dich vielleicht extrem, aber weißt schon im Hinterkopf, ja. Boah, war ich da vielleicht mit der Hand dran, war ich im Abseits oder was weiß ich, ohne Videobeweis wäre das Tor durchgegangen und dann ist nochmal 3 Minuten Pause, das ist natürlich schon, das bremst natürlich die Euphorie, auf der anderen Seite denkt man ja, okay, das macht das Spiel vielleicht fairer oder ja, wenn ein bisschen weniger Fehlentscheidungen entstehen würden, dann wäre ich, glaube ich, schon ein Fan davon.
Die pure Euphorie, die hast du in der dritten Liga. Wenn der zur Mittellinie zeigt, weißt du, okay, du hast das Tor. Du hoffst natürlich bei einem Gegentor genauso, Mensch, vielleicht, Kölner Keller schaltet sich nochmal ein. Sag mal, bei diesen Abseitsentscheidungen mit dieser Halbautomatik und auch bei Torlinienentscheidungen, wir hatten jetzt erst am Wochenende in Mannheim den Fall, da finde ich es gut. Aber ja, bei bestimmten anderen Sachen, lass den Schiedsrichter wieder mehr entscheiden. Gib ihm wieder mehr die Kraft, das Spiel zu lenken und zu leiten.
Ja, gehe ich mit. Also ja, wenn es wirklich so schnell geht, halbautomatische Abseitsregelung, ja. Dann die Torlinientechnik, wo du wirklich innerhalb von, sagen wir mal, eine halbe Minute sagst, hey, so, der Spielfluss geht nicht kaputt, dann gehe ich da mit auf jeden Fall.
Ja, weil sonst hast du demnächst Nachspielzeiten von 15, 20 Minuten, ist ja jetzt schon krass, was ihr da teilweise nachspielt. Jetzt nochmal bisschen durchpusten, habe das Testspiel gegen Mladá Boleslav und dann so quasi das letzte Wochenende, um nochmal abzuschalten am Wochenende. Wie gelingt dir das am besten?
Familie. Familie, ja genau. Hund, Tochter, Frau, habe ich ein bisschen was vor, genau.
Hund und Tochter verstehen sich gut?
Verstehen sich gut.
Ist ein Labrador, oder?
Nee, genau.
Ja gut, die Labrador. Sind Familienhunde, genau. Also die sind da oft Kinder wunderbar geeicht.
Der weiß nun manchmal nicht irgendwie selber, dass er so groß ist, also so wie er manchmal ungestüm ist, aber sonst, ja, sehr gut, ja.
Und dann kommt am Kar-Samstag, also an diesem Osterwochenende, natürlich ein absolutes Highlight, 20.30 Uhr gegen Hertha BSC hier in Dresden im Tempel. Besser geht's nicht, oder?
Besser kannst du es nicht ansetzen. Und ja, Vorfreude ist auf jeden Fall da.
Habt ihr da noch so ein bisschen das Gefühl aus der Hinrunde, oh, in Berlin? Also Berlin, würde ich mal sagen, war wirklich kein gutes Spiel. Da hat es da eigentlich schon nach dem frühen Rückstand das Gefühl, heute geht wenig. Und da waren auch so viele Fans mit ins Olympiastadion gekommen.
Ja, Berlin war Hinrunde wirklich so, dass man wirklich sagen muss, verdiente Niederlage und keine wirkliche große Gegenwehr, die wir an dem Tag irgendwie leisten konnten, so in Bezug auf große Torchancen für uns. Und es war so ein Spiel, ja, verdiente Niederlage, wo wir dann hoffentlich in knapp 2 Wochen es besser machen.
Das wird echt ein Brett und darauf kann man sich echt freuen und jeder, der ein Ticket hat, kann echt stolz sein. Ich glaube, es wird ein toller, schöner Samstagabend und der wird natürlich besonders schön, wenn ihr dort was mitnehmt. Hertha BSC schielt ja ganz leicht nochmal auf die Aufstiegsplätze. Ich glaube, es wird ein fettes Spiel.
Ja, ich glaube, es ist mit die letzte Chance für sie.
Ja.
Und die Brisanz von dem Duell, die bringen natürlich Emotionen mit rein. Plus halt, ja genau, Samstagabend 20.30 Uhr bei uns zu Hause. Für uns geht es um alles. Sie haben vielleicht die letzte Chance, da nochmal oben ranzukommen. Ja, müssen extrem wach sein gegen sie. Wir haben jetzt wieder gezeigt, was sie für eine Qualität haben, vorne mit ihren Highspeed-Stürmern. Schauen wir, dass wir da alles reinlegen.
Und der klassische, habe ich ja mitbekommen, VW Käfer, der rollt noch. Also ist ja jetzt eigentlich nicht das typische Familienauto, was du besitzt, aber ist natürlich ja ein legendäres Kfz, was du da unterhältst.
Ja, legendär. Ist das Auto von meiner Frau tatsächlich und mit dem ich...
Weil ich wunderte mich schon, das Traumauto vom Kollegen Rossi Palm, was er dann auch bei der Kinderpressekonferenz verraten hat, das ist der Porsche 911.
Den ich auch vor 2 Wochen bei einem entspannten Sponsorenabend auch mal begutachten konnte, ja.
Aber nur begutachtet, ne?
Bis jetzt leider nur begutachtet, ja.
Alex, das hat Spaß gemacht. Was ich auch entdeckt habe, essenstechnisch sind wir auf einer Linie. Burger, sehr, sehr gut. Aber bei mir natürlich mit Zwiebel. Also Zwiebel muss rein. Bei dir, du sagst Burger klassisch immer, nee, bitte keine Zwiebel.
Bei mir ohne Zwiebeln. Also ich esse so gut wie alles, aber irgendwie Zwiebeln, da habe ich eine Phobie dagegen.
Echt?
Ja,
Zwiebel kommt ja in so viele Sachen rein. Schmeckst du die dann bei bestimmten Sachen gar nicht? Also ich sag mal, bei 3/4 aller Gerichte kommt doch eine Zwiebel rein.
Ja, es ist besser geworden. Es ist besser geworden. Also ja, wenn ich ins Restaurant gehe und an der Tomatensauce, da kommt dann noch Zwiebel ran, aber so auf einem Burger oder sag ich mal im Döner oder so, einfach eine Zwiebel da rein, das geht bei mir gar nicht.
Das hast du übrigens mit dem Kollegen Meyer gemeint, der meinte, er isst auch den Döner immer ohne Zwiebel, wegen seinem empfindlichen Magen, naja. Aber beim Burger auf jeden Fall schön Pommes, rot, weiß oder rot-weiß?
Pommes oft eigentlich auch ohne.
Ohne?
Ohne, ja.
Ja, das ist doch trocken.
Ja, es kommt auf die Pommes drauf an, wenn die gut gemacht sind.
Okay.
Und sonst würde ich sagen rot-weiß, ja. Beides.
Da sind wir dann wieder beim FC Bayern und beim Ausgangspunkt.
Jetzt muss ich dich was fragen, Nutella mit oder ohne Butter?
Definitiv, immer mit.
Dankeschön.
Immer mit. Also, weil, wenn dann, gib ihm. Also das ist, man muss sie mit Butter essen.
Wir verstehen uns, ja.
Gut, Alex.
Damit können wir aufhören.
Danke dir. So, das war der Kollege Alex Rossipal. Um da direkt nochmal knallhart anzuknüpfen, Tino, Nutella mit oder ohne Butter?
Auf jeden Fall mit. Am liebsten aber ohne Butter mit Löffel direkt aus dem Glas.
Auch sehr gut, aber dann muss es wirklich Ereignisse geben, die besonders sind. Dass man schnell mal zum Glas greift und sagt, okay, ich nehme jetzt den Löffel. Ich hatte übrigens mal eine Kollegin,
Die konnte.
Frau Löffel?
Nein. Die gibt's immer noch. Die ist in führender Position bei einem Radiosender in Deutschland. Also wirklich in ganz führender Position im Norden Deutschlands. Und die hat eine kleine Löffelphobie. Die kann mit kleinen Löffeln. Die, wirklich, der hast du.
Eine, keine kleine Löffelphobie im Sinne von keine, nicht eine große, sondern eine kleine, sondern eine kleine Löffelphobie.
Ja, mit der
großen, keine Löffelphobie.
Die kann mit dem kleinen Löffel. Das ist für die, die hat
mit den kleinen Löffeln ein Problem. Deswegen ist die Chefin geworden, die nimmt immer das große Besteck, oder?
Oh, der war gut. Der war gut.
Wir gehen jetzt raus in den Norden.
Melanie, schöne Grüße an dich.
Ja. Dann hat die alles mit großen Löffeln gelöffelt.
Wie gesagt, egal, wenn man mit der Kaffee trinken geht, immer einen großen Löffel.
Wenn die
schon einen kritischen Blick, wenn die auf dich, auf deine Kaffeetasse guckt und du hast einen kleinen Löffel oder du löffelst einen Eisbecher mit dem kleinen Löffel.
Hast du Melanie mal gefragt, was da in der Kindheit schiefgelaufen ist?
Ich weiß es nicht. Also mal lustig.
Das ist wirklich, das habe ich noch nie gehört.
Ich auch noch nicht. Aber, ja, damit enden wir dann doch sehr entspannt und lustig. Eins kann ich nur noch sagen, wir haben ja letzte Woche über das Puzzeln geredet, dass du so gerne puzzelst. Mhm. Im September, solltest du dir schon mal vormerken, Mitte September, es gibt die Speed-Puzzle-Weltmeisterschaft in Valladolid in Spanien. Und habe auch nochmal nachgeguckt, so ein 2000-Teile-Puzzle, wo du anfängst, wo der Sonntagnachmittag gefüllt war, innerhalb von 50 Minuten, 49 Minuten 13, ist der Weltrekord.
Es gibt also auch einen Weltrekord im Puzzle. Warum wundert mich das nicht, dass es nicht mal für die entspannende Tätigkeit Puzzeln in Schnelligkeitsweltrekord gibt?
Natürlich. Natürlich. Speedpuzzle. Vielleicht nimmst du daran teil. Auf jeden Fall hoffe ich, dass dir die Deutsche Bahn kein Streich spielt am 14. April, unser nächster Live-Talk.
Jens, der findet doch in Dresden statt. Da habe ich doch Heimvorteil, genauso wie du.
Na, Mann,
da kann nichts passieren. 20. April kann nichts passieren. Und weißt du, was ich während meiner langen Verspätung gerade gemacht habe? Ich habe die Flüge nach London gebucht. Also das ist jetzt auch safe. Da werde ich also auch nicht Bahn fahren, sondern fliegen. Und jetzt muss ich bloß noch ein bisschen trainieren.
Gut. Ich denke mal, ein längerer Lauf steht auch an diesem Wochenende an.
Auf jeden Fall 30 Kilometer plus. Samstag 35 Kilometer.
Und Sonntag Zeitumstellung. Nicht vergessen, endlich Sommerzeit.
Das ist schön. Das Schöne ist nämlich jetzt wirklich, und das meine ich ernst, wenn du früh rausgehst, zum Beispiel zum Laufen und es ist hell. Ich mag das total. Und
dann wird es aber erstmal wieder ein bisschen dunkler sein.
Ja, für einen Moment. Und schön ist auch, dass man nicht mehr 7 Schichten tragen muss, sondern im Zweifel auch 2 reichen.
Na, bist ja dann doch ein Schönwetterläufer, so wie ich.
Ich ziehe mir auch 7 Schichten an oder sagen wir mal 4, wenn es kalt ist. Und kämpfe mich auch durch die Dunkelheit. Aber jetzt habe ich ja Chancen, dass ich auch dich treffe, jetzt wo es wieder hell wird.
Tino, eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann wahrscheinlich nicht im Studio, sondern zugeschaltet mit der schönen, knackigen Vorschau auf das Spiel gegen Hertha BSC. Und wenn alles gut geht, haben wir dann Gäste, die in Bocholt geboren sind. Lass dich überraschen.
Da bin ich jetzt wirklich gespannt, weil ich gleich nochmal nachgucken. Habe ich wieder Hausaufgaben? Aber ich habe einen Verdacht. Das macht es mir diesmal etwas einfacher. Schöne Woche. Bis demnächst. Ciao.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.